Deutschlandfunk. Musikjournal.
La Divina, die Göttliche, wird sie genannt, die Sopranistin Maria Callas. Hier war sie zu hören in der Rolle der Violetta Valerie in der Verdi-Oper La Traviata, gemeinsam mit Francesco Albanese als Alfredo. Im Dezember jährt sich der Geburtstag von Maria Callas zum 100. Mal. 2023 ist also auch ein Callas-Jahr. Und aus diesem Anlass erscheint zum Beispiel in gut 10 Tagen eine Edition mit mehr als 130 CDs, die Maria Callas in all ihren Rollen dokumentiert. Über 70 sind es gesamt. Auch auf dem Buchmarkt ist die Callas ein beliebtes Thema. Nach der Biografie von Eva Gesine Bauer hat nun der Kölner Musikwissenschaftler Arnold Jakobshagen ein weiteres Buch über Maria Callas geschrieben. Kunst und Mythos lautet der Untertitel. Und ob sich diese beiden Facetten auch im neuen Buch wiederfinden, das verrät uns jetzt Christoph Fratz.
Dokumente über Maria Callas gibt es bekanntlich in Hülle und Fülle. Dokumente von ihr sind dagegen eher rar. Denn ein Großteil ihrer Korrespondenz befindet sich bis heute in Privatbesitz und ist weit verstreut.
Umso herausfordernder ist es, heute ein weiteres Buch über sie zu schreiben. Doch die Voraussetzungen scheinen günstiger denn je. Callas Aktualität ist ungebrochen und viele neue Quellen sind inzwischen aufgetaucht. Sie müssen nur sorgfältig geprüft und richtig bewertet werden.
Arnold Jakobshagen macht bereits auf der ersten Seite klar, dass ihn die vielen Legenden, die sich um die Callas ranken, nicht wirklich interessieren. Das dokumentiert er direkt im ersten Kapitel über Geburt und Herkunft. Maria Callas ist Ende 1923 in New York geboren, kurz nachdem ihre Eltern ihre griechische Heimat verlassen hatten. Aber warum dieser Schritt? Es gibt eine Reihe von Klatschberichten, wonach der Vater fremdgegangen und ein Verbleib dadurch unmöglich geworden sei. Jakobshagen markiert diese Berichte berechtigterweise als Spekulationen. Dann widmet er sich einem ungleich gewichtigeren Grund.
Die dramatische politische Situation in Griechenland. 1923 erreichte die Wirtschafts- und Flüchtlingskrise nach dem Ersten Weltkrieg einen neuen Höhepunkt.
Auch die Hintergründe, die dazu geführt haben, etwa die Flüchtlingsbewegungen und ein Bevölkerungsaustausch infolge des griechisch-türkischen Krieges, werden umsichtig dargelegt. Nach der Rückkehr der Familie aus Amerika beginnt die junge Maria Kalogeropoulou, wie sie damals noch heißt, ihre Ausbildung. Ausgerechnet in einer Operette, Boccaccio von Franz von Suppé, sammelt sie erste Bühnenerfahrungen. Kurz danach singt sie an der Nationaloper von Athen erstmals die Tosca, 2 Jahre nachdem sie einen Vertrag als Choristin unterzeichnet hatte.
1942 stand sie als Tosca insgesamt 18 Mal auf der Bühne. So oft hat sie später in ihrer gesamten Karriere keine einzige Partie in einer Spielzeit gesungen. Sie war die erste Sängerin an der ersten Bühne ihres Landes. Und das Erstaunlichste, sie war damals erst 18 Jahre alt. Zu jung für eine professionelle Primadonna?
Jakobshagen folgt den Spuren im Leben der Sopranistin mit großer Akribie. Sorgfältig wertet er zeitgenössische Dokumente aus und zitiert daraus in Maßen. Erinnerungen von Kollegen, Rezensionen in der Presse und anderes mehr. Ab 1949 entstehen die ersten erhaltenen Tondokumente mit Maria Callas. Im Dezember singt sie die Abigail in Verdis Nabucco unter Vittorio Gui in Neapel.
Der Live-Mitschnitt dieser Produktion besitzt heute Kultstatus. Und dies nicht nur, weil es sich um die erste Callas-Aufnahme einer vollständigen Oper überhaupt handelt. Anders als in den wohldosierten Studioproduktionen ging Callas in ihren leidenschaftlichen Bühnenauftritten von Beginn an hemmungslos über alle Grenzen hinaus, ohne dass dies die technischen Schwierigkeiten tangiert hätte. Souverän bewältigte sie Koloraturketten, Riesensprünge und ein glasklares, dreigestrichenes S.
Anders als Jürgen Kesting in seiner bereits älteren Callas-Biografie geht Jacobshagen nicht so sehr in musikalische Details, auch wenn beide Bücher in ihrer betont sachlichen Ausrichtung vergleichbar sind und sich damit deutlich von Eva Gesine Bauers jüngster Callas-Biografie unterscheiden, die wiederum das Leben der Ausnahmesängerin leuchtender, schillernder erzählt. Arnold Jacobshagen geht es jedoch nicht nur ums rein Biografische.
Darüber hinaus werden alle künstlerischen Dimensionen ihrer Karriere in den Blick genommen. Ihre Stimme, ihre Darstellungskunst, ihre Bühnenrollen und ihre Schallplattenaufnahmen.
Dieser Aspekt ist ungleich schwieriger darzustellen als die einzelnen Lebensstationen. Daher ist das neue Buch in drei größere Abschnitte gegliedert. Auf die Kapitel zum Leben der Callas folgt ein eigener mehrgliedriger Block zu ihrer Kunst, bevor abschließend der Mythos Callas und die Rezeption in den Fokus rücken. Gerade im Kapitel Stimme schreibt Jacobshagen sehr differenziert, zugleich so allgemeinverständlich, dass zum Verständnis kein Vorwissen erforderlich ist.
Einer der ersten und besten Kenner sowohl von Maria Callas Stimme als auch ihrer Persönlichkeit war Tullio Serafin, der ihre Karriere jahrelang engmaschig begleitet hat. Er nannte ihre Stimme gleich nach seinem ersten Eindruck una grande vocaccia. Serafin gelang damit eine brillante Charakterisierung, die sich allerdings nur schwer übersetzen lässt. Vocaccia ist eine etwas despektierliche Vergrößerungsform von voce, der Stimme. Gemeint ist somit eine große und zugleich grobe, gewaltige Stimme. Durch die doppelte Betonung dieser grande vocaccia werden beide Eigenschaften nochmals in außerordentlicher Weise überhöht.
Beschrieben wird auch, was mit einer Stimme geschieht, wenn sich die Konstitution des Körpers verändert, wie es bei der Callas durch massiven Gewichtsverlust der Fall war. Der Kölner Musikwissenschaftler Jacobshagen ordnet ihre Leistungen im jeweiligen historischen Kontext ein und wagt sich dann an eine Analyse ihrer darstellerischen Fähigkeiten, die weniger genau überliefert sind als ihre rein musikalischen.
Callas beherzigte in ihrem Spiel einige einfache Grundregeln konsequent, die sie bereits am Konservatorium von Athen verinnerlicht hatte. Eine dieser Regeln betrifft die Hände, die nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn ihre Bewegungen durch Geist und Seele geführt werden. Eine andere Regel besagt, dass man im szenischen Dialog vergessen müsse, den Text bereits zu kennen, der in einer bestimmten Situation gefordert ist.
Aufschlussreich sind auch die Ausführungen über Unterschiede zwischen ihren Bühnenauftritten und ihren Schallplattenaufnahmen sowie darüber, wie sich die Callas in ihren jeweiligen Teams verhalten hat. Ein wichtiger Aspekt, der jedoch durch die Fokussierung auf die Sängerin Assoluta oft vernachlässigt wird. Durch die Presse bekannt geworden sind nämlich in erster Linie Kräche und Konflikte. Allerdings...
Auch Maria Callas war eine Teamplayerin, wenn es darum ging, dieses Kraftwerk Oper mit Leben zu erfüllen. Ihre Vorbereitung war akribisch und oftmals kannte sie nicht nur ihre eigene Rolle, sondern auch die der übrigen besser als diejenigen, die sie darzustellen und zu singen hatten.
Auch in den abschließenden Kapiteln über den Mythos Callas bleibt sich Arnold Jacobshagen treu. Er beweihräuchert nicht, er berichtet und analysiert. Wohltuend sachlich geht er mit dem ganzen Hype um ihre Person um. Kundig beschreibt er ihre sängerischen Meriten, aber auch, wenngleich knapper, ihre Schwächen. Als kluger Schachzug erweist sich, dass das Buch nicht von A bis Z der Chronologie von Callas Leben folgt, sondern mehrere thematische Schwerpunkte setzt. So ist ein sehr lesenswertes Buch entstanden, das am Ende noch einen vorsichtigen Blick in die Glaskugel wagt. Was wird künftig bleiben von der Kunst und vom Mythos der Maria Callas? Diese Frage kann natürlich auch Arnold Jakobshagen nicht verlässlich beantworten.
Ein Beitrag von Christoph Ratz über das neue Buch Maria Callas, Kunst und Mythos von Arnold Jakobshagen. Es ist erschienen bei Reclam, 367 Seiten, kosten 25 €.